Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder mit uns unterwegs sein wollen. Ich heiße Marc Diening und ich war es gerade unterwegs. 2 Wochen mit der Familie in Schweden, unter anderem in Stockholm, wo wir uns im Vasa-Museum das beeindruckende, fast 350 Jahre alte Schiff Vasa angeschaut haben. Wir waren auf einer unvergesslichen Kajak-Paddeltour durch die Schärengärten, samt Übernachtung im Zelt auf einer einsamen Insel. Und natürlich ging es mit den Kindern auch in Astrid Lindgrens Smallland auf den Katholdhof von Michel aus Lönneberger und nach Bullerbü. Und begeistert habe ich danach gedacht, Schweden, da will ich wieder hin. Vielleicht auch mal ohne Kinder oder nicht im Sommer, sondern im Herbst. Und genau das hat meine Kollegin Tina Witte gemacht und war unterwegs in der Region, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Skåne in Südschweden, bei uns besser bekannt als Schonen. Henning Mankells legendäre Wallander-Krimis spielen dort und man kommt hier auch mit der Fähre aus Deutschland an, in Trelleborg oder Malmö, oder mit dem Zug oder Auto über die berühmte Øresundbrücke aus Dänemark. Tina Witte nimmt uns jetzt mit nach Schonen.
Es ist ein kühler, regnerischer Tag im Herbst und ich mache mich auf zum See Arjösjön im gleichnamigen Naturschutzgebiet südöstlich von Malmö. Mitten im See ist mein Ziel ein Saunafloß. Im kalten Wasser eintauchen und saunieren gehört in der Region zu den größten Outdoor-Leidenschaften. Gut eingepackt in Regenkleidung treffe ich auf einem Parkplatz Tobias Johansson. Und während wir Richtung See laufen, erzählt er mir, dass er das Saunafloß nur durch einen Zufall entdeckt hat.
I was teacher for 10 years, PE teacher, and I always enjoy being outdoors when I was a kid. And I started a company which had stand-up paddle tours in the city.
Ich war 10 Jahre lang Sportlehrer und ich habe es schon als Kind geliebt, draußen unterwegs zu sein. Vor 4 Jahren habe ich dann in Malmö begonnen, stand-up paddle touren anzubieten. Das waren Anfängerkurse, Touren zum Sonnenuntergang und so weiter. Und dann sagte ein Freund zu mir, dass er einen See kennt, wo wir gut ein Erklärvideo für stand-up paddle anfänger produzieren könnten. Und das war dann dieser See. Ich kam zum ersten Mal hierher und wir paddelten hier rum und ich entdeckte die Sauna auf dem See. Ich liebe es, in die Sauna zu gehen. Das wollte ich mir genauer ansehen und hatte das Glück, dass die Besitzer gerade dort waren. Sie nutzten die Sauna kaum noch. Wir sprachen lange und schließlich ergab es sich, dass ich die Sauna übernommen habe. Und jetzt hoffe ich, dass ich immer mehr Menschen davon überzeugen kann, wie wunderbar Saunieren in der Natur ist.
Sauna, enjoy nature. Ja.
Am See angekommen, geht es weiter mit dem Ruderboot.
We like to keep things simple. So we have this rowing boat that we take people out here.
Wir wollen das ganz einfach halten. Wir bringen die Leute mit einem Ruderboot hierher, das gehört dazu. Ich kann sehen, wie sich die Leute schon dann entspannen. Du bist hier auf dem See, spürst das Wasser und es ist ganz gleich, ob es regnet, so wie jetzt, ob die Sonne scheint oder ob es schneit in der Winterzeit. Sich rudern lassen ist schon Teil davon, runterzukommen. Das ist so, so einfach und so beruhigend und gut für uns.
Whatever it might be, it's a part of the calming the nervous system down. It's just so, so simple. But so calming. Good for us. Good for us.
Langsam nähern wir uns dem kleinen Holzhäuschen auf einem Floß. Und ich freue mich schon darauf, die nasse Regenkleidung auszuziehen und ins Warme zu kommen. In der Sauna knistert der Ofen und bei leiser Musik schaue ich aus dem kuschelig warmen Raum durch ein Fenster auf den See.
On all of my community events,
für alle meine Gäste biete ich immer einen Aufguss an. Ich gieße dafür ein Öl und Wasser auf die heißen Steine. Das kann Lavendel sein oder Eukalyptus. Ich liebe das für andere zu machen und es auch selbst zu genießen.
And I love to receive Afghus.
Heute ist es eine spezielle Mentholmischung. Und dann kommt das, was einfach dazugehört. Die Abkühlung im See.
16 degrees in the water.
16 Grad im Wasser sind doch ganz schön frisch. Aber danach fühlt es sich wunderbar an. Der Regen macht überhaupt nichts mehr aus und der heiße Kaffee, den Tobias ausschenkt, schmeckt besonders gut. Es ist ein Entspannungs-Rundum-Paket, das immer mehr Menschen schätzen, sagt Tobias.
It's a mix. It's like young people, old people.
Es ist eine Mischung aus jungen und älteren Menschen, die hierher kommen. Leute, die vorher noch nie in einer Sauna waren, Touristen, Gruppen, ganz unterschiedliche Menschen. Aber gemeinsam haben sie die Sehnsucht, etwas draußen in der Natur zu machen. Die Gäste zum Beispiel, die aus Malmö-Stadt kommen, wollen ausspannen, ihre Ruhe haben. Sie wollen einfach einen Break vom Großstadtleben.
To relax, who wants to be more calm and allow oneself to take a break from the buzzing city, so to say. So, yeah.
Die Termine können online gebucht werden. Die Gäste kommen dann für 2 bis 3 Stunden und zahlen etwa 30 Euro. Bis zu 12 Personen passen auf das Saunafloß. Es ist der exklusive Arbeitsplatz von Tobias Johansson.
I feel so lucky and I feel so grateful for.
Ich bin glücklich und ich bin dankbar, dass ich das hier mein Büro nennen kann. Man steht hier, schaut über den See und auf die Bäume. Ja, umso mehr ich draußen sein kann, umso glücklicher bin ich. Es ist einfach wunderbar, so viel Zeit draußen in der Natur zu verbringen, ganz gleich bei welchem Wetter.
No matter what kind of weather it is.
Einen Arbeitsplatz in der Natur hat auch Anita Sime. Ihre Leidenschaft sind alle Kräuter und Pflanzen, die die Region zu bieten hat.
Alles, was hier ist, kann man essen. Man kann auch gewöhnliches Gras essen. Aber das hat nicht so viel Gutes, aber es geht zum Essen. Ist ja nicht gefährlich. Man kann das essen.
Das kann mir Anita auf Deutsch erklären, weil sie einige Zeit in Deutschland gelebt hat.
Ich bin ja in Berlin geboren und ich war ja 3 Jahre, wenn ich nach Schweden gekommen bin. Und ich habe ein bisschen Deutsch gelernt zu Hause, aber wenn ich die Schule angefangen habe, habe ich gesagt zu meiner Mutti und Vater, wir sprechen überhaupt kein Deutsch mehr, weil die haben alle zu mir Hitlerkind gesagt. Und darum konnte ich nicht so viel Deutsch und darum ist es immer noch schwer.
Aber wir schaffen es dann doch, uns weiter auf Deutsch zu unterhalten. Wir sitzen in Anitas Restaurant im Böhringe-Kloster. Dort lebte im 12. Jahrhundert ein Benediktinerorden, bis nach der Reformation die gesamte Anlage in den Besitz des Staates überging. Heute ist es ein privater Bauernhof mit Fokus auf biologischer Produktion. Das Restaurant und der dazugehörende Laden befinden sich in der ehemaligen Reithalle und in den Ställen. Und nein, es gibt hier nicht nur das, was die Wiese nebenan so hergibt, sondern regionale Produkte, Fisch, Fleisch und Gemüse, aber angereichert und abgeschmeckt mit vielen Kräutern.
Vor 20 Jahren hatte ich Krebs bekommen und die Ärzte hat gesagt, ihr könnt gar nichts machen, du musst das selber machen. Ja. Und dann habe ich gedacht, wie soll ich das jetzt machen? Und dann denke ich auch, wie man essen kann von Natur.
Von da an hat sie sich intensiv mit Wildkräutern und deren Wirkstoffen beschäftigt. Ihr großes Vorbild war dabei Hildegard von Bingen, die schon im 12. Jahrhundert zur heilenden Wirkung von Pflanzen forschte. Anita stellte ihre Ernährung um und die Tumore wurden kleiner. Sehr zur Überraschung der Ärzte, sagt sie. Und nun möchte sie ihr Wissen weitergeben, bietet Seminare und Kurse über die Wirkstoffe der Natur an und kocht gemeinsam mit den Teilnehmern ihre selbst entworfenen Rezepte. Und dann stellt sie ihre Spezial-Unkraut-Shots auf den Tisch.
Das hier ist Rotklee und das ist gut für die Knochen. Und das hier ist fermentiert Löwenzahn und das ist gut für Bauch und für Antioxidanten und das ist sehr bitter, ja. Genau.
Oha.
Ja.
So stelle ich mir den Geschmack von Wiese vor. Und ja, es ist wirklich bitter.
Löwenzahn ist ja sehr gut für alles. Die Würzen mache ich sauber und gebraten in Öl. Löwenzahn, da ist alles gut. Super lecker. Besser als Spargel, finde ich.
Und super lecker sind auch die Speisen, die mittags als Buffet angeboten werden. So gestärkt geht es weiter Richtung Süden an die Küste. Genauer gesagt zum südlichsten Punkt Schwedens, nach Smögehög. Der Regen hat aufgehört, aber es ist windig und die Ostsee grau und wellig. Der südlichste Punkt bietet eine gute Sicht auf das Meer, aber besonders spektakulär ist er nicht. Da hat der Leuchtturm, nicht weit entfernt, schon mehr zu bieten.
Welcome to Smögehög Lighthouse.
Das ist Mick Daly. Er lebt und arbeitet hier gemeinsam mit seiner Frau Joanna.
Der Leuchtturm stammt aus dem Jahr 1893 und war bis 1975 in Betrieb. Aber es war nicht nur ein Leuchtturm. Hier wohnten auch Leute, die den Leuchtturm in Betrieb hielten, bis er dann elektrifiziert wurde. Später gab es hier bis in die 1980er Jahre hinein eine Wetterstation. Besonders groß war die Bedeutung des Leuchtturms aber während des Krieges. Er ist 17 Meter hoch und liegt 19 Meter über dem Meeresspiegel und war damit ein wichtiger Aussichtspunkt, um zu sehen, was auf dem Meer passiert. 1985 wurde das Gelände zum Hostel. Und ein Hostel, das ist er bis heute.
Die Zimmer befinden sich im ehemaligen Leuchtturmwärterhaus und sind sehr unterschiedlich. Manche eingerichtet mit maritimen Accessoires, die Mick gesammelt hat für Gäste, die länger bleiben wollen. Aber es gibt auch ganz schlichte Zimmer.
So this is a very basic, very hostel-like room. Nothing very special.
Das ist ein sehr einfacher, typischer Hostelraum. Der ist für Leute, die einfach nur einen Platz zum Schlafen brauchen, die nicht länger bleiben wollen, die einfach nur ein Bett wollen. Für gewöhnlich kommen sie spät und verlassen das Haus wieder früh, weil sie zum Beispiel die Fähre in Trelleborg nehmen wollen. Insgesamt haben wir 9 Räume mit 25 Betten, aber man mietet einen Raum, nicht ein Bett. Es sind 2, 3 oder 4 Betten im Zimmer. Und es gibt auch eine kleine Küche mit Kühlschrank, Herd und Geschirr für alle Gäste.
Fridges, Ovens, yeah, should be everything in there for people.
Dass er einmal ein Hostel in Schweden betreiben würde, hat Mick Daly nicht gedacht. Denn eigentlich ist er Australier und hat in einem ganz anderen Job gearbeitet.
I moved here nearly 25 years ago. I've been living in Sweden. My background, I'm an electronics engineer.
Ich kam vor etwa 25 Jahren hierher nach Schweden und mein erster Job war als Ingenieur für ein Mobilfunkunternehmen. Danach bekam ich einen gut bezahlten Managerjob in einer anderen Firma, aber ich mochte die Arbeit nicht und wollte was anderes machen. Ich lernte Joanna kennen und wir heirateten. Sie arbeitete in einem Restaurant und auch für mich war Gastronomie eine Leidenschaft. Also um es auf den Punkt zu bringen, Australier seit 25 Jahren hier und in den letzten 7 Jahren habe ich mich mit Essen und Trinken befasst.
So the long story short, the Australia 25 years ago moved here, been here ever since, but it's been the last probably 7 years where I've been working with food and drink.
Heißt, er hat in einem Restaurant gearbeitet, in einer Bierbrauerei und im Weinbau. Mit dem Hostel hat er noch einiges vor. Im Moment bekommen die Gäste zum Frühstück einen Korb ins Zimmer geliefert mit frischem selbstgebackenem Brot, Joghurt, Müsli, Früchten und Kaffee. Aber in nächster Zukunft soll hier auch ein kleines Restaurant entstehen für 20 bis 25 Personen. Und das soll nicht nur für die Gäste des Hostels sein, sondern auch für die Leute, die hier in der Nähe wohnen.
People are coming to stay, not coming to sleep.
Wir möchten gerne Menschen, die bleiben, die nicht nur zum Schlafen hier sind. Das Frühstück hat schon viel verändert für uns. Die Leute kommen, um dieses Frühstück zu haben. Und wir hoffen, dass das noch mehr wird, wenn wir erstmal ein Restaurant haben. Dann kommen die Leute vielleicht auch auf ein Glas Wein und setzen sich hier in den Garten. Das hoffen wir für die Zukunft.
A glass of wine and then just some cheese. I just want to sit in the garden. Hopefully, we will in the future.
Und dann steigen wir noch kurz hinauf auf den Leuchtturm und genießen den Ausblick entlang der Küste auf die heute graue, wilde See und in der anderen Richtung weit hinein ins Landesinnere auf eine leicht hügelige Landschaft mit Obstbaum, Plantagen, Wiesen und Feldern, soweit das Auge reicht. Am nächsten Tag, endlich ohne Regen, geht es entlang der Küste nach Ystad. Krimi-Fans ist das kleine Städtchen nicht unbekannt, denn hier lebte und arbeitete der fiktive Kommissar Kurt Wallander. Er ist die Hauptfigur einer Romanreihe des bereits verstorbenen schwedischen Autors Henning Mankell. Seine Bücher waren auch in Deutschland jahrelang Bestseller und die Verfilmungen wurden gerne gesehen.
Here are so many places that take place in different movies.
Es gibt hier so viele Plätze, die in den Filmen auftauchen. Es war eine sehr spezielle Zeit für die Stadt, als Wallander hier gedreht wurde. Viele Bewohner haben dort mitgespielt und sind sehr stolz darauf, ein Teil der Wallander-Filme zu sein.
Das erzählt mir Johanna Svensson, die im örtlichen Tourismusbüro arbeitet. Noch immer durchstreifen viele Touristen das Städtchen auf den Spuren des Kommissars, allein oder auf geführten Krimitouren. Nicht fehlen darf dabei Fridolfs Konditorei, wo der Kommissar gerne einkehrte.
Wallander usually takes his herring sandwich.
Hier isst Wallander sein Heringssandwich und verbringt viel Zeit dort. Es ist auch real ein Café, in dem ein spezieller Wallanderkuchen verkauft wird. Das ist eine Variation des traditionellen Prinzessinnenkuchens und sehr beliebt bei Besuchern. Er ist überwiegend blau, in Anlehnung an die Farbe der Polizeiuniform und mit Blaubeermarmelade gefüllt.
It's like blueberry jam instead.
Außerdem mehrere Schichten Biskuitteig, viel Sahne und darüber oben eine blaue Marzipanschicht. Sehr gehaltvoll. Ein anderer markanter Ort ist das Bahnhofsgebäude.
Today it's a Sofiane's Bed and Breakfast.
Heute ist das ein Bed and Breakfast mit einem Café im Obergeschoss. In den Serien mit Krista Henriksson und auch in den Filmen diente es als Außenkulisse für die Polizeistation.
And in the movies it takes place. This is one of the locations used for that.
Und so gibt es noch viele weitere Orte. Das Hotel Continental, in dem der Kommissar seinen Stammtisch hatte, oder die Straße, in der er wohnte und. Aber Ystad steht nicht nur für Mord und Totschlag. Hier wurde zum Beispiel auch die Sängerin Lykke Lee geboren, die durch ihren Hit I Follow Rivers bekannt wurde. Der rund 20.000 Einwohnerort ist ein beschauliches Fleckchen mit einer sehr gut erhaltenen historischen Altstadt mit rund 300 alten Fachwerkhäusern, viele aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Das Pilgrenshuset wurde sogar schon 1480 erbaut und ist das älteste Fachwerkhaus Skandinaviens. Schmale Gassen führen an kleinen, farbenfrohen Häusern vorbei mit rosa, blau, orange oder gelb gestrichenen Fassaden. Den Mittelpunkt der Stadt bildet schon seit dem Mittelalter der Marktplatz mit dem alten Rathaus und der Marienkirche.
Especially during summer, there is a tower watchman.
Vor allem während des Sommers ist hier ein Turmwärter und er bläst mit einem Horn durch diese schmalen Fenster in alle Himmelsrichtungen. Er bestätigt damit den Bewohnern, dass alles ruhig ist in der Stadt. Das ist eine sehr alte Tradition, die wir jedes Jahr aufleben lassen.
It's a very old tradition and we do it every year.
Auch unabhängig von Kommissar und Sängerin macht es einfach Spaß, durch die Altstadt zu schlendern. Und doch taucht der fiktive Kommissar wieder auf. Denn wenn er eine Auszeit benötigte, dann fuhr er am liebsten nach Ale Stena. Das geheimnisvolle Monument aus der frühen Eisenzeit ist mein nächstes Ziel. Es liegt keine halbe Stunde mit dem Auto von Ystad entfernt und gehört zu den populärsten Sehenswürdigkeiten in Schonen. Man erreicht es vom Fischerdorf Korseberga aus. Über einen schmalen Weg geht es an Weiden mit Kühen vorbei nach oben auf ein Plateau über der Steilküste. Und da stehen sie, die 59 großen Steinblöcke in Form eines Schiffrumpfes. 67 Meter lang und 19 Meter breit. Ihr Ursprung ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Niemand weiß, wer die Steine errichtet hat. Einiges spricht für eine historische Grabstätte, doch es gibt auch Thesen, nach denen Ale Stena einen Sonnenkalender darstellt. Dafür spricht die Anordnung der Steine, die so positioniert sind, dass die Sonne im Sommer in der nordwestlichen Ecke unter und im Winter exakt an der gegenüberliegenden Ecke aufgeht. Aber kein Mensch weiß genau, ob die Steine heute tatsächlich noch auf ihren ursprünglichen Positionen stehen. Ganz gleich, es ist sehr beeindruckend, die senkrecht in den Boden gerammten Hinkelsteine zu umrunden, sie zu berühren und ratlos davor zu stehen mit der Frage, wie man die unterschiedlichen bis zu 3 Meter hohen Steine wohl einst hierher geschafft hat. In der Ferne rauscht das Meer, ein paar Vögel sind zu hören und sonst nichts. Es ist ein Ort der Ruhe, jedenfalls in der Nebensaison. Diese Ruhe suchte auch der schwedische UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld, als er sich Ende der 1950er Jahre in Schonen nach einem Haus umsah.
Dag Hammarskjöld war ein großer Naturfreund. Und als er hierher kam, fand er die eher harsche Heidelandschaft in dieser südlichen Gegend so wunderbar, dass er sich 1957 dieses Haus hier kaufte.
Jöran Brante ist pensionierter Lehrer und hat sich viel mit dem späteren Friedensnobelpreisträger beschäftigt. Gerne führt er Gruppen durch den Fachwerkhof, in dem Dag Hammarskjöld nach seinem Auftrag für die Vereinten Nationen dauerhaft ansässig werden wollte.
Dann starb er 1961 und er kam nie hierher. Er hatte vor, 1963 hier zu sein, wenn die Renovierung des Hauses abgeschlossen sein sollte. Aber er starb, bevor es dazu kam.
Heute ist dort ein Museum, das seine Arbeit würdigt und einen kleinen Einblick in sein Leben gibt. Sein privates Arbeitszimmer mit den Originalmöbeln ist hier ausgestellt, seine Kunstsammlung und viele Geschenke, die er in seinem Amt erhalten hatte. Dag Hammarskjöld war der jüngste Sohn eines schwedischen Ministerpräsidenten, aufgewachsen in Uppsala. 1953 war er zum Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt worden. Zu Beginn seiner Amtszeit traute man ihm nicht allzu viel zu. Aber nachdem er bei der Befreiung amerikanischer Kriegsgefangener des Koreakrieges und in der Suezkrise großes diplomatisches Geschick bewies, schlug die Skepsis in Respekt um. Seine Zeit in der UN war die Zeit der Dekolonialisierung, in der er hoffte, den Übergang der Länder von kolonialer Vergangenheit hin zu selbstbestimmter Zukunft unterstützen zu können. Die größte Herausforderung für ihn sollte allerdings die Kongo-Krise sein, als das Land völlig unvorbereitet von Belgien in die Unabhängigkeit entlassen wurde.
So they have their first free election and Patrice Lumumba becomes the Prime Minister of Congo.
Es gab dort die ersten freien Wahlen und Patrice Lumumba wurde der erste Ministerpräsident. Aber er hatte sofort zwei Probleme. Die gesamte Verwaltung, die Offiziere der Armee und die Polizeiführung, das waren alles weiße Belgier. Und sie verließen das Land Richtung Belgien oder in die Provinz Katanga. Lumumba hatte kein Personal, um das Land zu regieren, und nur wenige Kongolesen hatten überhaupt eine gute Ausbildung. Lumumba hatte ein großes Problem. Dazu kam noch, dass Katanga, eine kleine Provinz von Kongo und in Besitz vieler Bodenschätze, die Unabhängigkeit erklärte. Lumumba hatte also keine Leute und kein Geld. Und in dieser schwierigen Situation bat er Dag Hammarskjöld und die UN, ihn bei der Schaffung eines Vereinigten Kongo zu unterstützen.
Und er fragt Dag Hammarskjöld und die United Nations, ihm zu helfen, Kongo zu vereinigen.
Es war ein Konflikt, der nur schwer zu lösen war. Zu viele Protagonisten mit ihren Interessen waren daran beteiligt. In dieser Zeit starb Dag Hammarskjöld in der Nacht zum 18. September 1961 bei einem Absturz seines UN-Flugzeuges im heutigen Sambia. Die Ursache des Absturzes wurde nie geklärt. Es gibt viele Theorien, aber belegt ist keine. In seinem Testament überließ er diesen Hof hier dem schwedischen Tourismusverband.
Er hatte diese weise Voraussicht und er hatte eine gute Verbindung zum schwedischen Tourismusverband. Ich weiß nicht warum, aber er machte es so. Was ich daran wirklich erstaunlich finde, ist, dass ein Mann gerade mal über 50 Jahre alt schon sein Testament gemacht hat. Aber er wusste natürlich, dass er als Generalsekretär in einer sehr riskanten Position war. Da gab es auch schon Menschen, denen nicht gefiel, was er sagte und machte.
Diese Weitsicht hatte er auch in Bezug auf das zum Hof gehörende Land. Darum hatte sich der Naturfreund bereits zu Lebzeiten gekümmert.
Es war eigentlich geplant, hier Ferienhäuser zu bauen. Aber über seine Kontakte in Stockholm erreichte er, dass es stattdessen ein Naturschutzgebiet wurde. Und das war wirklich gut, denn hier gibt es viele verschiedene Tiere und Pflanzen, die dadurch geschützt sind.
Das Naturschutzgebiet ist das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit frei zugänglich und zieht jedes Jahr viele Besucher an. Besonders schön ist es hier in der Nebensaison. Dann lässt sich die friedliche Stille in dieser schönen, offenen Landschaft besonders gut genießen, wenn nur das Meer rauscht und der Wind durch die Gräser streicht.
Tina Witte war für und irgendwie auch mit uns unterwegs in der Provinz Schonen in Südschweden. Vielleicht sind Sie ja jetzt auch auf den Geschmack gekommen, auch angesichts der Hitze hier bei uns, sehnt sich der ein oder andere ja vielleicht nach etwas mehr einer herbstlichen Reise. Und wenn nicht, weitere Anregungen aus unseren Unterwegssendungen finden Sie auf unserer Audioplattform ARD Sounds im Internet und nächste Woche wieder hier im RBB 24 Inforadio. Ich heiße Marc Diening, danke fürs Zuhören und freue mich, wenn wir wieder gemeinsam unterwegs sind.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.